Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Krisenflaschen 2020. Wir trinken Weine aus Württemberg und ausgesucht und der einzige mit Ahnung ist Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Können wir mit dem Rhythmus auch wieder runtergehen, weil Corona ist ja jetzt vorbei. Ne? Ich bin heute 10 Kilometer durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, okay, ist alles vorbei. Alles. Mhm. Der einzig Paranoide hier bin ich.
Ja, das Gefühl hatte ich vorhin auch, ja.
Die ganzen Deppen, also interessanterweise, entweder die Leute haben gar keine Masken an oder sie haben sie richtig an, außer das Verkaufspersonal trägt die Maske grundsätzlich unter der Nase.
Ja, sehr häufig, ja.
Also ist das irgendwie, weiß ich nicht, hat das irgendwie von so Handelsverband oder wer dafür verantwortlich haben die, ist das eine Empfehlung
genau, das
ist von der
IHK-Leitlinie.
Ist doch
total. Bitte immer unter der Nase.
Unglaublich, aber naja.
Ja, ist schon seltsam.
Das ist furchtbar. So, ich kündige sofort zu Beginn der Sendung an. Es gibt eine Sendereihe. Diese Sendereihe läuft sowohl im Deutschlandfunk Kultur als auch im Deutschlandfunk, also in dem blauen, in dem Politdeutschlandfunk. Die Sendung heißt Lange Nacht. Es ist eine dreistündige Sendung, die gibt's immer in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur und dann nochmal in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 23.05 Uhr im blauen Deutschlandfunk. Und diese Woche ist die lange Nacht mit folgendem Titel, ich lese es vor, damit um die Spannung ein wenig zu steigern. Am liebsten Französisch, 3 Stunden lang, am liebsten Französisch, eine lange Nacht über Wolfram Siebecks Gourmetreisen. Und zwar von und mit Ulrich Gerhardt. Ulrich Gerhardt ist der Typ, der die Audiokassetten von Siebeck vermacht gekriegt hat, wo wir immer den Abspann hiervon hören.
Das heißt,
könnte eine sehr, sehr schöne Sendung werden. Normalerweise veröffentlichen sie die auch als Podcast. Ich hoffe, dass sie es hier auch machen.
Ja, weil nachts schaffe ich das ja nicht, weil ich schaffe ja nie länger als 5 Minuten Deutschlandfunk abends. Ne? Egal wann sozusagen. Ich mache das Ding an und manchmal schaffe ich nicht mal 5 Minuten, dann bin ich einfach eingeschlafen.
Das ist aber praktisch, ey. Das hätte ich auch mal gerne.
Ja. Ich habe ja nie Probleme mit dem Einschlafen. Ich habe eher Probleme mit dem Durchschlafen.
Ja, siehst du, ich habe Probleme mit dem Einschlafen und dem Durchschlafen.
Ja, das ist scheiße.
Das ist super. Wobei so den ersten
Teil. Mir reicht das schon mit dem Durchschlafen.
Den ersten Teil der Nacht, das geht bei mir dann immer noch. Also bei mir ist halt das Problem, sobald es hell ist und ich kriege mein Schlafzimmer gar nicht so dunkel, wie es sein müsste. Und und dann habe ich auch noch Heuschnupfen. Die Luftfeuchtigkeit ist ja sowieso gerade relativ gering. Ja. Das heißt, ich wache irgendwann auf, meistens so eine Stunde zu früh vom Gefühl her, und kriege dann einen Niesanfall und dann ist sowieso vorbei. Dann bin ich halt wach. Naja, aber ich habe ja diese neue Matratze. Es ist ein Traum, meine neue Matratze.
Was, eine neue Matratze?
Ich habe mir eine neue Matratze geholt vor ein paar Monaten.
Okay.
So eine von IKEA, witzigerweise.
Nein.
Sauteuer allerdings. Okay. Die teuren Sachen bei IKEA sind ja auch immer ganz gut. Und das ist eine Kaltschaummatratze mit oben einer Schicht so hier Weltraumschaum.
Gel. Weißt du,
diese Visco-Schaum irgendwie. Mhm. Ich habe noch nie so gut geschlafen wie auf der Matratze.
Okay.
Also, du hattest ja sogar mal so eine Tempur, ne? Die nur aus Visco-Schaum.
Nee, ich hatte die nicht. Die hatte die Floris Mutter. Hatte.
Ah, okay.
Ich hatte die, nee, ich selber nicht. Ja, ja, ja.
Ach ja.
Ich durfte da nur ab und zu drauf schlafen.
So, es geht hier um Wein.
Ja, stimmt.
Womit fangen wir denn an?
Wir fangen an mit dem Hessigheim Riesling von Lassack 2018.
Der Schrauber oder der Korken?
Nee, ist Korken.
Korken, okay.
Genau. Das, also,
schon ein bisschen leer die Flasche. Weinen, weil du hattest ja geschrieben,
vorhin.
Ja, ruhig einen Abend vorher aufmachen einen Schluck trinken und dann wieder wegschütten. Und irgendwann sagte Kader gestern Abend so, hier, hör mal, wir dürfen halt nicht alles austrinken.
Ich finde den Wein auch den Knaller. Das ist wirklich sehr schwer, da
Fläschchen Riesling vom Tesch aufgemacht
zu widerstehen. Das Witzige bei den drei Flaschen ist ja schon, finde ich, dass sie alle schwarz-weiß sind. Das hatten wir auch noch nicht. Also ausgesucht nach Farben, quasi
ja, schwarz-weiß. Das ist ja jetzt irritierend. Das wäre mir im Leben nicht aufgefallen. Aber gut, du bist hier der Grafiker, ich nicht.
Ja. Aber das finde ich schon amüsant, weil so häufig ist das jetzt nicht, dass man irgendwie rein schwarz-weiße, total reduzierte Etiketten in Deutschland hat und dann eben drei auf einmal und dann eben auch mehr oder weniger zufällig. Ja, genau. Ich sag mal ein paar Sätze.
Sag mal ein paar Sätze.
Zu Württemberg, weil du ja bis zur letzten Sendung gar nicht wusstest, dass in Württemberg überhaupt Wein gemacht wird.
Ja, ich kenne halt nur Leute.
Wenn es da noch mehr draußen gibt, die nicht wussten, dass in Württemberg Wein gemacht wird, erzähle ich einfach mal ein bisschen.
Ich kenne aus Württemberg kenne ich nur Menschen mit einem komischen Dialekt, die unfassbar arrogant auftreten und immer alles besser wissen und dabei sehr laut sind.
Ah, okay. Wir haben ja jetzt diverse Württemberger bei uns im Chat. Also, Tobi.
Hast du es gehört? Hast du es gehört, was der gesagt hat?
Vogelsang aus
Scheißdreck.
Und so weiter, genau. Ja, sehr schön. Also, damit streitest du dich dann rum.
Ja, klar. Einfach mal. Kommentare kommen ja bei mir ins Blog.
Genau. Württemberg, ist immerhin das viertgrößte Anbaugebiet in Deutschland mit 11.400 Hektar. So, das ist so immerhin ein Zehntel der Gesamtfläche, also Gesamtrebfläche.
Ja, Heilandsack.
Ja.
Reden die da überhaupt so oder tue ich denen gerade völlig Unrecht? Und das sind gar keine Schwaben, doch das sind Schwaben, ne? Ach komm, alles Schwaben, südlich des Mains, alles Schwaben.
Ja, du schlägst dich ja mit denen rum, so.
Du, ich habe nördlich des Mains gewohnt.
Ja, nördlich der
Appalachen.
Mariannengrabens, ja. Also wir sind bei 11.400 Hektar Württemberg und wir haben ja schon mal zusammen eine Tour gemacht, wenn du dich erinnerst. Wir wollten ja mal die Cézanne-Ausstellung in Tübingen besuchen.
Ach, berühmte Cézanne-Ausstellung.
Du erinnerst dich, wo wir viermal um den Ortskern rumgefahren sind. Genau. Und das ist zum Beispiel der Bereich Oberer Neckar. Da wird Wein angebaut. Und dann sind wir ja weitergefahren zum Bodensee.
Aber wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, also Tübingen kenne ich im Wesentlichen aufgrund eines unfassbar arroganten, rechthaberischen Typen, der einen komischen Dialekt spricht und immer zu laut ist.
Ja gut, das ist was anderes.
Ja. Ach, das ist was anderes. Ja, dann sind wir weiter zum Bodensee, genau.
Dann sind wir weiter zum Bodensee, den haben wir ja mehrfach umrundet. Und da sind wir halt auch...
Kann man auch keinem erzählen, die nee.
Genau. Und da sind wir im Prinzip durch die Großlage Lindauer Seegarten gefahren, weil das meiste vom Bodensee ist natürlich Baden, ne? Das sind Badenser. Und da ist aber so ein kleiner Zipfel eben bei Lindau, Nonnenhorn, Hattnau, Wasserburg, das ist bayerisch und das gehört mit zu Württemberg als Anbaugebiet, erstaunlicherweise. Und dann gibt's eben den großen Bereich Württembergisch Unterland, da komme ich gleich zu. Und dann gibt es noch Remstal-Stuttgart, das ist das, wo die Weine von Zimmerle und Knaus herkommen. Und dann gibt es noch einen kleinen Bereich, der heißt irgendwie Koch-Jagst-Tauber, das ist so ein kleiner Teil vom Taubertal.
Vor allem. Ah, Taubertal, da kommt ja meine Frau her. Also die musste im lieblichen Taubertal. Ne? Weiß ich gar nicht, was fränkisches Taubertal ist. Wie heißt es denn hier? Bad Mergentheim, wo gehört denn es hin?
Ah, Bad Mergentheim. Nee, das müsste jetzt wiederum zum.
Na, jedenfalls da wurde sie von ihren Eltern gezwungen, aufzuwachsen.
Ja, genau.
Hat sie geschadet? Nein. Tauberfranken, schreibt mir gerade die Schattenredaktion.
Ah, Tauberfranken. Also doch, Franken. Mhm.
Tauberfranken.
Genau. Tauberfranken. Und das Interessante ist, weil wir ja letzte Sendung Franken hatten, also Silvana aus Franken, dass im Prinzip Franken und Württemberg, was die Bodenstrukturen angeht, recht ähnlich sind, weil die haben beide eigentlich sehr viel Muschelkalk und Keuperböden. Ja, das hatten wir letztes Mal auch. Gipskeuper, Keuperbögen, Sandstein.
Keupergürtel. Ja.
Ne? Genau. Und das haben wir jetzt hier in den Beinen auch. Aber das, was total anders ist, ist eigentlich die Rebsortenzusammensetzung. Weil in Frankreich haben wir halt Silvaner Nummer 1 und in Württemberg eben Trollinger.
Aha.
Und dann haben wir in Franken Müller-Thurgau als zweites und in In Württemberg Riesling.
Ach so, in Franken, weil du gerade Frankreich gesagt hattest. Da war ich.
Ach so, Entschuldigung,
okay, Franken. Ja, alles klar. Ja, ja.
Nee, also in Franken ist sozusagen ist vor allen Dingen Weißweinland, Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus, Riesling und dann kommt irgendwann Domina und Spätburgunder. Und in Württemberg ist Trollinger, Riesling, Lemberger, haben wir ja gleich. Lemberger ist die Sorte, die in Österreich Blaufränkisch heißt.
Leipzig, Lemberg, ja? Lindau. Mhm.
Dann kommt schon der Pinot Meunier, also die Müller-Rebe oder Schwarzriesling.
Entschuldigung, aber es ist
du hast schon getrunken?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Das ist ein Zitat aus Stonk, wo er erklärt, wo er die Tagebücher hatte. Leipzig, Lemberg, nee, Lemberg, Leipzig, Lindau. Das rufe ich mir gerade so ein. Ja. Entschuldigung, ich wollte nicht.
Chat kommt auch jemand aus Bad Mergentheim, aus dem Dorf bei Bad Mergentheim.
Krass. Schön.
genau, und dann war ich stehen geblieben? Genau.
Also
und dann hat man eben in Württemberg, also in Württemberg ist deutlich mehr Rotwein, also wobei Trollinger muss man halt auch als Rotwein akzeptieren.
Irgendwie. Muss man halt auch mögen.
Ja, genau. Und dann hat man aber eben auch recht viele rote Rebsorten, die irgendwie aus Frankreich rübergekommen sind. Cabernet, Merlot und so weiter. Mhm. So, und jetzt kommt das Besondere eigentlich an Württemberg, nämlich die haben schon das, was Napoleon im 18., 19. Jahrhundert gemacht hat, nämlich diese Realteilung im Code Civil, also dass du, wenn du vererbst, dass du sozusagen an mehrere vererben musst.
Ja.
Musst. Das haben die in Württemberg, ja, genau. Das wurde ja geteilt, ne? Also du, wenn du irgendwie 20 Hektar hattest und du hattest vier Kinder,
wahrscheinlich vier Söhne damals,
musstest du halt an alle vier verteilen und die mussten dann auch wieder an alle Kinder verteilen und so weiter, ne?
Ja, und dann deswegen sind irgendwann brauchst du eine Bodenreform, ja.
Ja, genau. Und das haben wir ja in verschiedenen Anbaugebieten. Mosel zum Beispiel war das auch ein Problem. Frankreich selber natürlich auch in vielen Ecken. Und in Württemberg haben die das aber schon im 16. Jahrhundert gemacht. Da gab es einen Herzog, der hieß so wie ich, Christoph. Und der hat
alles gut.
Der hat das Ganze schon vorgezogen damals und deswegen wurde das damals schon so kleinteilig. Und dann wurde es später nochmal kleinteiliger. Und das hat halt zur Folge, dass es in Württemberg total viele Genossenschaften gibt. Ah. Weil eben die meisten Winzer sehr kleine Hektar
Parzellen haben,
genau.
Weißt du, wie groß der durchschnittliche Winzer da in der Gegend ist? 1 Hektar, 2 Hektar, 3 Hektar? Oder schon doch noch mehr?
Ja, ich glaube eher weniger. Ja, eher so 2.
Oh, okay.
Ja. Also, es gibt 50 Genossenschaften um die 50 Genossenschaften in Württemberg. Mhm. Und die produzieren 80% aller Weine. Also wenn du jetzt 80% auch von den 11.400 Hektar rechnest, aber ich weiß halt nicht genau, wie viele Mitglieder die Genossenschaften haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so 1 bis 2 Hektar sind im Allgemeinen und manchmal halt dann auch weniger. Genau. Deswegen lohnt es sich dann für die meisten tatsächlich nicht, eben anzufangen mit eigenen Geschichten. Und deswegen gibt es eben sehr viele Genossenschaften. Und Genossenschaften sagt man ja nach, dass jetzt nicht unbedingt zur Speerspitze oder Avantgarde eines Anbaugebietes zählen, sondern eher so auf die Bremse treten. Mhm. Und das ist in Württemberg auch so ein bisschen der Fall, würde ich sagen. Da gibt es eigentlich nur eine wirklich richtig bekannt gute, und das ist vielleicht auch die beste in Deutschland, die heißt in Klebronn-Güglingen.
Auch noch nie gehört.
Und der Rest produziert halt in ganz großer, der große andere Teil der Genossenschaften, es gibt auch ein paar, die gerade dabei sind, so ein bisschen zu reformieren, aber im Großen und Ganzen produzieren die halt das, was wofür Württemberg im negativen Sinne bekannt ist, nämlich recht warm vergorenen, oft restsüßen Trollinger. Der da vor Ort eben in großen Mengen getrunken wird.
Warmvergärung macht was?
Ja, das gibt dem Ganzen halt so einen kompottigen Eindruck.
Okay.
Irgendwie. Also das die Frucht riecht halt gekocht tatsächlich. Ja. Oder schmeckt auch so ein bisschen so. Der Wein selber ist ja meist recht dünn und süffig halt. Also es ist ja wie Vernatsch auch, ne, in Südtirol. Und das wird halt immer noch in riesigen Mengen produziert. Und da das eben so einfache, simple Weine sind, kannst du halt davon ausgehen, dass eben im Weinbau selber die Leute eben auch nicht besonders viel Wert legen auf Bodenkultur, sag ich mal. Ne? Weil die werden halt in hohen Erträgen da dann produziert und dann lohnt es sich ja auch nicht, eben biologisch zu arbeiten und so weiter. Und deswegen haben die Genossenschaften insgesamt da keinen guten Ruf. Ich finde, man kann das ganz gut mit Südtirol vergleichen. Das hatten wir letztes Jahr, weil da ist das ähnlich. Da gab es ja auch die Realteilung. Da gibt es ja auch ganz viele Genossenschaften. Nur, dass die halt, und die haben eben wie Trollinger in Württemberg, haben die in Südtirol halt Vernatsch produziert bis in die 80er, frühen 90er Jahre rein. Und dann haben die irgendwann die Kurve bekommen. Und seitdem machen die halt Wein auf einem ziemlich hohen Niveau. Auch preislich hoch, also die haben sich ja einmal komplett neu erfunden quasi und das steht halt in Württemberg noch aus, in der Masse, in der Breite, aber aha, in der Spitze gibt's halt mittlerweile ziemlich gute Weingüter und das schon eine ganze Zeit lang, ne? Aber eben nicht so viele.
Ja. Warum ist das so? Es ist ja immerhin 2020 und alle anderen, zumindest in meiner Wahrnehmung, alle anderen haben die Kurve längst gekriegt und produzieren auf einem ja auf Weltniveau. Warum kriegt der Württemberger das nicht hin? Ist der an sich, ist der langsam?
Also ich bin ja nun kein Württemberger, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, dass das immer noch funktioniert. Ja? Also ähnlich wie bei Griesel, Hessische Bergstraße. Ne? Griesel ist eigentlich der erste in der Hessischen Bergstraße, der vernünftige, in dem Fall jetzt Sekte produziert, aber insgesamt Wein produziert. Mhm. Und alle anderen verkaufen aber alles, was sie produzieren, ab. Ja, weil eben an den Wochenenden die Leute aus Frankfurt kommen und Umgebung und die kaufen da ein und die mögen diese Art von Wein. Und ich glaube, das ist in Württemberg auch so. Das Gros der Württemberger trinkt diese Weine gerne und die Leute, die da in Urlaub kommen, trinken diese Weine auch immer noch gerne. Und
never change a winning team, ne?
Ja. Genau. Ja. So. Also es funktioniert immer noch. Mhm. Ich glaube, in Südtirol hat es irgendwann tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert. Die haben halt sehr viel Export gemacht damals. Die haben ja diesen ganzen Vernatsch dann auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz verkauft. Dann kam ja irgendwann der Glykolskandal. Dann wollten die Leute auch nicht mehr so süße Vernatsch so in größeren Mengen trinken. Mhm. Da reichte denen dann das, was die in Württemberg produziert haben wahrscheinlich. Und dann mussten die sich halt irgendwie neu drauf einstellen. Und das steht in Württemberg irgendwie noch aus. Aber was es halt gibt, sind richtig gute Weingüter, also auch manche, die schon ganz lange dabei sind, wie Graf Neiberg zum Beispiel, das ist ein ziemlich bekanntes Weingut. Und dann so eine ganze Riege an Leuten, die jetzt so seit den, vor allen Dingen, ich würde mal sagen Ende der 1990er, 2000er eben, wo es dann in den anderen Anbaugebieten eben auch losging, haben die da eben auch angefangen. Aldinger ist so ein Name, Ellwanger gibt es vielleicht zwei Familien, die sehr gut sind, Dautl, Heidle, sind gut. Beurer werden wir mal einen eigenen Podcast von machen, würde ich sagen.
Okay.
Vörwag, das ist ein Weingut in Stuttgart, wo
alle noch nie gehört, ja.
Ne? Stefanie Lassack, sozusagen die eine von dem Lassack-Weingut arbeitet, weil das ist im Moment noch Nebenerwerb. Und dann der Fabian, der arbeitet bei Schneidmann. Und Schneidmann ist das noch so ein weiteres Top-Weingut, eben auch in der Nähe von oder in Stuttgart noch. Genau. Und Fabian Lassack, also die arbeiten zwei Weingütern in Stuttgart und die haben aber eben, sie kommt aus Hessigheim am Neckar und wer da mal war oder sich mal nach ein paar Fotos umschaut im Netz, das ist ziemlich schön und es ist ziemlich steil. Also die haben dort Steillagen am Neckar. Ich habe Hessigheim ehrlich gesagt vorher auch nie wahrgenommen, bis ich eben die Weine von Stefan und Fabian wahrgenommen habe vorletztes Jahr. Und
Steillage genau. Ist immer Handlese, ne?
Ja, ja. Naja, das ist alles Handlese eigentlich. Ja. Also es geht, ja, es, nee, du kommst eigentlich mit dem. Also es gibt mittlerweile Vollernter für gewisse Steillagen. Also wenn es noch nicht ganz so steil ist wie Mosel, das würde da vielleicht sogar schon funktionieren.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob die schon wirklich produziert werden. Also ich habe sowas mal gesehen im Versuch. Ja. Aber hier ist es auf jeden Fall Handlese. Und die beiden, die haben halt jetzt 2016 erst angefangen mit 1,2 Hektar. Genau. Und haben das irgendwie jetzt in den letzten Jahren auf, ich glaube, 2,7 Hektar erweitert. Und irgendwie, die kennen sich schon, die waren schon zusammen in Neuseeland irgendwie, haben da Wein gemacht und dann eben rund um Stuttgart und dann hatte sie halt die Möglichkeit irgendwie aus der Familie heraus und die Familie hatte eben auch Weingärten, wo die Trauben bisher an die Genossenschaft gegangen sind. Sie hatte die Möglichkeit eben so ein bisschen was da rauszuholen, sozusagen an Parzellen und eben ihr eigenes Ding zu machen. Und das machen die jetzt und ja, zum Wohl, ne?
Zum Wohl. Ich muss mal nachschenken, weil ich habe das Glas jetzt schon ausgetrunken. Ich finde den in der Nase irgendwie undefinierbar. Also so gelb, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie vielleicht Birne, aber nee, auch nicht.
Ja, finde ich schon.
Ja?
So dieses, ja, dieses gelbe Kernobst, finde ich, ist da schon drin. So gelbe Birne, gelber Apfel, mürber Apfel auch ein bisschen. Ich finde, der Wein macht so ein bisschen da weiter, wo letztes Mal der hier der Bochen aufgehört hat.
Wo ich mich ja so super dran erinnern kann.
Der hier ist so ein bisschen straighter, aber ich finde die das Hefige, was mit in dem drin Wein drin ist, finde ich super. Also das riecht man schon, finde ich. Das hat auch so eine ganz leichte Oxidationsnote obendrauf. Eben dieses Mürbe, ne, vom gelben Apfel oder mürben Apfel, das finde ich schon. Und ansonsten finde ich, hat das halt irgendwie viel so Kräuter und Stein. Also, dass das jetzt vom Muschelkalk kommt, kann ich irgendwie schon auch gut nachvollziehen in dem Wein.
Wobei ich mich für den Stein schon wieder, also Kräuter kriege ich gar nicht, und für den Stein muss ich mich schon wieder ein bisschen anstrengen, weil das Obst doch sehr im Vordergrund ist.
Ja.
Und wie gesagt, Heuschnupfen, also es wird nicht besser jetzt im Laufe des Jahres.
Nee, ne? Das ist bei mir dieses Jahr auch ganz schlimm.
Und bei mir gar nicht so sehr, also weil ich mich jetzt im Wesentlichen die letzten gefühlt Monate mich im Wesentlichen in den Tempelhof bewegt habe. Und heute bin ich zum ersten Mal mehr oder weniger quer durch die Stadt. Und als ich unten in Kreuzberg war, habe ich gedacht, großer Gott, was blüht denn hier? Und bin mit einem Niesanfall über die Straße gelaufen. Ein Glück ist das kein Corona-Symptom, sonst hätten sie mich direkt.
Nee, das hat es ja nicht. Ja, genau.
Nee, Corona hatte ich nicht. Ich habe einen hatte ich das nicht erzählt sogar hier in der Sendung? Ich weiß es gar nicht. Ich habe einen Antikörpertest machen lassen.
Genau, das hast du, glaube ich, angekündigt.
Ja. Und der ist negativ. Also obwohl ich im Februar in Bayern war, in Nordrhein-Westfalen war und eine Woche später wirklich mit volle Breitseite Corona-Symptome hier im Bett gelegen habe ich keine Antikörper. Also ich hatte kein Covid-19. Was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass ich es vielleicht schon hinter mir hätte. Ja.
Ja. Meine Frau hat heute einen machen können. Mal gucken.
Ja.
Ist so stellvertretend für uns alle. Weil ich bin mir ja auch nicht sicher nach der Italien-Nummer Anfang Februar noch.
Ja.
Und da hat zwar noch keiner darüber geredet, aber ich war ja dann auch irgendwie so 4 Wochen nicht richtig fit und mal sehen. Ja, also ich finde es, ich weiß nicht, ich finde diesen Wein, ich finde ihn echt faszinierend. Also er hatte eben diese Apfelschale, dieses leicht Oxidative vom Apfel, die Kräuter,
aber überhaupt
den Stein,
nicht,
aber auch nicht.
Überhaupt nicht diese kompottige Breiigkeit, diese Üppigkeit, das ist gar nicht drin, ne?
Nee, überhaupt also nicht. Das ist sehr, sehr klar, sehr schlank. Das ist, wir haben ja hier diese beiden Weißweine aus 2018. 2018 war ja knallheißes Jahr.
Mhm.
Und dann, genau, diese gelbe Frucht. Das ist so ein bisschen was von, so ein bisschen, so eine leichte Süße wie so ein Malz oder so. So ein Malzbonbon mit drin. Ganz leicht. Und dann hat er aber am Wein, dann hat der Wein am Gaumen aber eine so tolle Struktur, finde ich. Die Säure ist so schön.
Du würdest eigentlich was viel matschigeres erwarten, ne? So seidig, cremig,
buttrig, so ein bisschen irgendwie. Ja, so ein bisschen breiter auf jeden Fall.
Ja, genau. Überhaupt nicht.
Und auch hefiger dann noch, vielleicht
echt sehr schön.
Von der Hefe her vielleicht so ein bisschen breiter, aber das ist super klar und super fein und ich könnte es wirklich und dann finde ich es wirklich super salzig auch hinten raus.
Ja. Ja.
Und ich finde ja, das kickt so, dass man sich das einfach nur so reinkippen könnte.
Ja, ist ein bisschen schwierig.
Also das finde ich ist Betrinken auf einem echt guten Niveau. Kann man hiermit schon echt gut machen. Ja. Zischt wie Ebbelwoll.
Das zischt wie Ebbelwoll.
Das ist toll. Das ist eine der, finde ich, großen Entdeckungen.
Ja, ist echt super.
Vom vorletzten Jahr. Also die beiden standen zum ersten Mal beim Bernd Kreis, wo wir jetzt die Weine auch gekauft haben.
Aha.
Auf der Hausmesse. Der macht eine wunderschöne Hausmesse im November. Mal gucken, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber eben in den letzten beiden Jahren. Und da standen die, glaube ich, vorletztes Jahr zum ersten Mal. Die machen eben Riesling, Lemberger und Spätburgunder. Und die Spätburgunder haben sie neu bestockt. Das heißt, die haben irgendwie Trollinger umgefropft. Also da stand vorher Trollinger drin und man kann das ja umfropfen. Also man hat dann noch die alten Wurzeln,
ja.
Aber man nimmt eben den, da wo schon mal aufgefropft wurde, ne, auf die Unterlagsrebe. Es gibt ja, diese Reben bestehen ja seit der Riblos-Katastrophe immer aus zwei Teilen sozusagen. Ne?
Ja.
Oben eben die Sorte und unten die Unterlagsrebe. Dann nimmst du oben den Teil weg und fropst eben einen neuen Reiser drauf. Und das haben die eben mit Spätburgunder, also besser gesagt mit sehr guten Pinot Noir-Klonen aus dem Burgund gemacht.
Wie lange braucht sowas eigentlich, bis das dann anwächst?
Also eine normale Rebe, die braucht ja 3 Jahre, um den ersten Ertrag zu bringen. Eigentlich, das dauert hier, glaube ich, nicht so lange. Da bin ich echt überfragt. Ich würde mal tippen, vielleicht 2.
Hm.
Aber vielleicht auch 3, aber dann hast du halt von vornherein eben viel tiefere Wurzeln. Ne? Das muss ich echt mal nachfragen, das weiß ich nicht. Ja, und das andere haben die jetzt mit Lemberger auch gemacht und da haben die sich eben von einem der richtig guten, erinnerst du dich noch, in einer der ersten Sendungen haben wir mal Moritz getrunken, Blaufränkisch aus Österreich?
Nee, weiß ich nicht.
Da hat die Stefanie auch mal eine Zeit verbracht, Praktikum und so. Und von denen hat sie halt eben auch Blaufränkisch Reiser bekommen, um eben quasi Lemberger dann da zu machen.
Ich habe gerade gesehen,
diese 3 Sorten.
Genau. Gerade gesehen, von Lassack gibt es auch noch den schwäbischen Landwein. Hast du den schon mal getrunken auch?
Nee. Ist das?
Das ist auch ein Riesling. Schwäbischer Landwein trocken.
Das ist nicht das, was wir hier haben.
Nee, wir haben Hessigheim.
Haben wir Qualitätswein?
Ja, wir haben Qualitätswein, nicht
Landwein. Okay. Gibt's noch, nee, den hessischen Landwein.
Stadtwein haben wir.
Nee, ich kenne bisher nur den Hessigheim, tatsächlich.
Mhm.
Ja.
Weil, also das ist wirklich ein super Wein für 16,50. Und wenn die für 16,50 sowas Geiles hinkriegen, würde ich gerne mal das 12,50, die 12,50 Variante, glaube ich, trinken. Oder 12,90.
Mhm.
Weil das dürfte dann wahrscheinlich, also wenn das ähnlich gut ist, dann ist das ein richtiges Schnäppchen, diese 13 Euro. Ja, mal gucken.
Ja.
Wenn wir in den Warenkorb tun, ne?
Parallel bestellen, ja, sehr schön. Genau. Also das ist sozusagen am Neckar, Muschelkalkböden.
Mhm.
Schon mal sehr spannend, finde ich.
Jo. So.
Parallel dazu oder parallel. Danach können wir ja mal aufmachen den Vogel, Sauvignon Blanc von Zimmerle.
Ja.
Das ist ein Weingut, das schon länger existiert. Die haben auch ordentlich 16,5 Hektar. Das Weingut ist in Korb. Und Korb ist...
Gegenüber von Kaub.
Das ist irgendwie, weil, sagt ihr Weiblingen was?
Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich wüsste nicht, wo das ist. Also das...
Ja. Also im Prinzip ist es, wenn du von Stuttgart rausfährst nach Fellbach, das ist ja im Prinzip noch Stuttgart, und dann geht es halt sozusagen Richtung Remstal und da, ja, ich denke mal wahrscheinlich 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten von Stuttgart Richtung Osten.
Also nach rechts raus.
Genau. Nach rechts raus, genau. Beide Weingüter, also Zimmerle und Knaus, nach rechts raus.
Hm. Ja.
Genau, und das ist jetzt Sauvignon Blanc.
Aber sehr geil. Graspfirsich.
Ne? Graspfirsich, ja. Graspfirsich mit Grapefruit. So ein bisschen obendrauf. Und auch sowas Rauchiges drin. Ne?
Stimmt, ja.
Das ist jetzt halt eine völlig andere Nummer, ne? Also es ist so anders. Es ist halt beides Weißwein.
Nein, immerhin.
Bei beiden irgendwie so ein bisschen Gummi auch drauf. Ne? Hier auch, finde ich. Es hat auch so, Michael sagte vorhin beim Lassack auch so ein bisschen Gummiboot.
Mhm.
Da habe ich es gar nicht so wahrgenommen aus dem Chat.
Ach so, ja, okay.
Aber hier finde ich es dann nochmal heftiger. Ne? Und dann Cassis, genau. Cassis, also irgendwie Johannisbeere, blau und weiß. Recht markant.
Ja, vor allen Dingen, je länger er im Glas ist, desto kassisiger, ne? Desto stärker, desto mehr verschwindet der Pfirsich zugunsten der schwarzen Johannisbeere.
Ja.
Boah. Wenn der jetzt im Mund nicht auch so geil ist, dann setzt's was. Ja. Oh, ja, oh, boah. Das hat der aber gestern Abend nicht gemacht, als ich den das erste Mal offen hatte.
Nee, das kommt mit der Zeit so ein bisschen.
Der braucht echt einen Tag.
Aber das ist, finde ich auch sehr schön. Also, es ist, also beide Weine sind, ich glaube, sowohl im Edelstahl als auch im Holz ausgebaut. Bei Lassak ist es altes Holz. Hier ist es wahrscheinlich auch mehrjähriges Holz, aber so ein Ticken vom Holz kriegt er schon auch noch mit rein hier in den Wein, finde ich. Aber was ohne, ich viel, dass es irgendwie, ja.
Was ich viel beeindruckender finde, ist diese, im ersten Moment so eine unglaubliche Kälte hat der auf der Zunge. Und dann kommt, wenn du ihn geschluckt hast, kommt von hinten aus dem Rachen, kommt nochmal so ein, was ist denn das? Ist das bitter? Nee, bitter ist das nicht. Da kommt nochmal ja, so ein richtig kräftiger Druck. Bitte?
So was Pikantes.
Ja, genau. Fall, aber mit richtig heftigem Druck kommt das dann nochmal nach. Das ist sehr faszinierend auch. Mann, du musst echt mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann mir das alles nicht leisten, Christoph.
Ja, parallel bestellen ist echt.
Ich spare doch auf den Bus, halt. Mensch.
Ja, Eisbonbon finde ich jetzt, Eisbonbon kommt aus dem Chat, finde ich jetzt nicht so.
Nee.
Also es, ich finde, ich würde das Kühle jetzt nicht mit Eisbonbon verbinden.
Nee,
Eisbonbon
nee, überhaupt
ist halt
nicht.
So Kaltvergärungsaromatik, die ich hier jetzt in dem Wein jetzt nicht drin habe. Nee, würde ich nicht sagen. Aber dieses Kühle kann ich nachvollziehen, ja. Und das ist halt schon auch beeindruckend, weil das sind halt, also da muss einfach auch sehr, sehr gut gearbeitet werden im Weinberg. Das ist jetzt bei beiden der Fall, ne? Weil, wie gesagt, es war sehr heiß. Du musst die Laubwand richtig hinbekommen. Du musst echt viel tun, damit die...
Die Laubwand die Trauben, hinbekommen?
Genau, die Trauben nicht verbrennen. Genau, also du hast ja einen Weinberg, wo das Zeug halt wächst, ja, wie bekloppt. Und... die Reben haben ja eine sogenannte Laubwand, also das ganze Laub, was halt drumherum ist. Und der Winzer geht ja da durch im Sommer und guckt, wie er sozusagen die Reben schützt. Also er muss sozusagen die Rebe beschneiden, so wie es zum Wetter passt, in gewissem Maße. Ne? Also wenn es jetzt ein verregneter Sommer ist, dann wird er eben dieses ganze Laub anders schneiden als... wenn es halt heiß ist. Ne? Also wenn es viel regnet, dann muss es halt luftiger werden, damit das Wasser nicht stehen bleibt sozusagen in der Laubwand. Und wenn es sehr heiß ist und die Sonne halt richtig knallt, dann musst du halt gucken, dass du die Beeren halt schützt, ne? Die Trauben schützt. Und genau, und da musst du halt gucken, dass du ja, mit dieser ganzen Begrünung auch im Weinberg irgendwie richtig umgehst, weil die Begrünung braucht ja auf der einen Seite bringt hier halt viel in den Boden rein, auf der anderen Seite zieht hier natürlich auch wieder Wasser raus. Und wenn du einen Sommer hast, wo es eigentlich überhaupt nicht regnet, dann wird es halt trocken, ne? Und dann gibt es halt irgendwann Trockenstress in den Reben, weil die dann doch irgendwie, selbst wenn sie schon tief wurzeln, dann trotzdem irgendwann Probleme bekommen, noch an Wasser zu kommen und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich, also eine sehr komplexe Anforderung, die so ein Weinberg stellt, ne, damit da nachher noch ein vernünftiger Weinberg rauskommt, gerade eben in einem total heißen Jahr. Ja. Und ich finde, die beiden Weine haben einfach eine super Säurestruktur dafür. Ja. Ja. Also du merkst denen eigentlich nicht an, dass es so knallerheiß war. Ne? Ja. Beides biologisch bewirtschaftet, Lassak noch nicht zertifiziert. Also alle drei sind biologisch bewirtschaftet. Ja. Zimmerle ist zertifiziert, einfach biozertifiziert. Lassak ist nicht zertifiziert, die sind einfach noch zu klein und machen das einfach erstmal so. Und Knaus ist, glaube ich, gerade in der Zertifizierung, wenn ich mich nicht irre. Und also steht jetzt noch nicht auf dem Label drauf, aber sind im Prinzip dabei. Und das ist halt schon auch eben das Neue. Also sozusagen dieses neuere Württemberg, wo die schon genau wissen, dass das ohne Bio eigentlich im Weinberg nicht mehr geht. Ja. Ich habe mich jetzt nochmal mit ein paar Winzern auch aus Franken unterhalten, die sagen, also jetzt gerade in diesen Gebieten, die so trocken sind, verändert halt biologischer Anbau die Weinberge doch so grundlegend, dass sie einfach mit viel weniger Wasser auskommen.
Ja. Ja, ich hatte auch letztes Jahr, was letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr, mit einem, wie heißt das, Agrar, so ein Typ, der Bauer studiert. Also, ne, also die, also ja, jetzt nicht ja. Landwirtschaft richtig studiert, sondern irgendwie der so mit Böden und sowas. Und der sagt halt auch, ja, du hast halt in Bioböden, hast du halt höhere, hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon erzählt in der Sendung, du hast halt in Bioböden eben auch in Demeterböden. Mhm. Vielleicht sogar gerade in Demeterböden. Ja,
tatsächlich.
Andere bessere Mikroorganismen, vor allen Dingen eine höhere Zahl an Mikroorganismen.
Ja.
Was halt nicht durch das Kackhörnchen kommt.
Nein, Jesus, das ist ja komplexer, das Ganze, als ein Kackhörnchen. Also das ist ja jetzt auch so, dass die Biodynamiker, die bringen ja jetzt auch keine, nicht nur homöopathische Mengen von irgendwas rein, sondern die sprayen ja eben auch Tees und weiß ich nicht was alles. Ja. Ja.
Also wobei da dann auch nochmal die Frage wäre, was davon wirklich auf welche Weise wirksam ist und was nicht. Ne? Weil die bilden sich natürlich alle nur ein, dass irgendwas wirksam ist, weil überprüft hat es nie jemand. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das ist halt
ja, das,
also dermaßen das weit entfernt also, von wissenschaftlicher Erkenntnis oder also und damit von
ja,
Erkenntnis.
Wobei das, glaube ich, im Weinbau oder im Landbau tatsächlich doch mittlerweile deutlich mehr Forschungen dazu gibt. Als ich sag mal jetzt zur Homöopathie oder so, wo du einfach nicht zu einem Ergebnis kommst. Aber im Landbau und Weinbau gibt es mittlerweile doch einiges an, glaube ich, auch an tatsächlich wissenschaftlichen.
Ja, wobei dann wäre es ja tatsächlich mal interessant, wenn sie hingehen würden und sagen würden, so wir verabschieden uns jetzt mal von diesem Anthroposophen-Hokuspokus hier und stellen das mal auf einfach mal eine Erkenntnis, auf eine erkenntnisgetriebene Basis, ja, und sagen, wir machen jetzt hier eine coole Bio-Sache, so und weil, und können dann halt auch belegen, dass es funktioniert, weil der Wein eben auch gut wird. Ne?
Ja, aber das
ich werde nicht aufhören, auf den ja. Esoterikern rumzuhacken. Also
das, ja, ich weiß.
Die brauchen das, wie wir ja gerade auch sehen in den Demonstrationen, die hier gerade so stattfinden in Deutschland.
Ja. Also die...
Ah, ist ja toll.
Es gibt ja deswegen auch mittlerweile verschiedene biodynamische sozusagen Verbände und eben nicht mehr nur Demeter,
ja.
weil es halt auch Winzer gibt, die grundsätzlich mit dieser Idee der Landwirtschaft eben arbeiten und klarkommen, aber eben nicht mit dem anthroposophischen Überbau oder Unterbau oder wie auch immer Bau. Ja. Also da gibt es einfach mittlerweile viele. Also auch das ist einfach komplexer geworden.
Wäre mal auch eine interessante Sendereihe oder interessante Sendung, sich das mal anzugucken, was es da so alles gibt. Also wie man seinen Boden und sein Produkt in Ordnung bringen kann, ohne pseudoreligiöse Vorstellungen dazu befördern. Mhm. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich ja mal jemanden, der mir sowas erzählen kann in aller wissenschaftlicher Gelassenheit. Ja,
ja.
Also wäre wirklich
mal interessant. Überleg mal, vielleicht find ich, ja. Weiß ich jemanden, der...
Fände ich wirklich interessant.
Der das machen könnte, ja.
Ja. Mein Gott, ey, das ist auch dieser Riesling und auch dieser Sauvignon, das ist so, ich hasse diesen Begriff Trinkfluss, aber kannst du ja nicht aufhören zu saufen, das Zeug.
Ja, ist echt krass. Es ist auch gerade bei gut gemachten Sauvignon Blancs, ist auch echt schwierig. Ne?
Ich habe den ganzen Tag Bock auf ein Bier oder eine Limo oder so ein Radler oder so, weißt du? Mhm. Und der Sauvignon, der erfüllt gerade dieses Verlangen. Ja. Das finde ich ein bisschen, das ist halt auch, ich glaube nicht, dass das gesund ist auf Dauer, weil ein Radler hat so 2,5% und der hier hat 13.
Mhm.
Naja, aber ist vielleicht ganz unterhaltsam. Ach, herrlich.
Ja. Schön, schöner Wein einfach.
Riecht wie die Schwarzen aus der englischen Weingummimischung, steht im Chat. Finde ich auch eine schöne Idee. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch wieder diese, dass die Schwarzen sind auch mit Cassis. Ist, ne?
Ja, genau.
Ja, Cassis ist schon geil. Also das Cassis in einem Wein kann schon echt toll sein. Sowohl in Cabernet Franc als auch in Sauvignon Blanc.
Aber Cabernet Franc ist dunkel, rot, ne?
Rot, ja.
Ach ja, wir haben heute auch Rotwein dabei.
Ja, wir haben noch einen Rotwein dabei.
Ist auch schön kühl, habe ich die einfach alle drei in den Kühlschrank gestellt.
Mhm. Kann der aber auch gut, würde ich sagen.
Ich bin gespannt.
Ja, genau. Ja, dann bringen wir einfach noch Rotwein dazu.
Ach so, dann kriegen wir noch einen Rotwein. Sagen. Ein Glück haben wir mehrere Gläser hier.
Ja, das ist auch eine, also Lemberger.
Mir fällt gerade ein, ich habe ja dann vorletztes Mal habe ich doch irgendwie auch so viel nachbestellt nach der Sendung beim Dingens hier bei Rot-Weiß-Rosé. Und
ja, du hast ja auch noch was zu essen.
Ja, genau. Dieses Schmacko-Fatz. Ja, es, ja. Ich war ja eine Woche bei meinen Eltern zwischenzeitlich und hab das entsprechend verzögert mir liefern lassen und hab das am, ich glaube, am Samstag. Samstag? Samstag habe ich das erst bekommen und erst ausgepackt und hab's auch noch. Ich habe die Fressalien habe ich noch nicht angerührt. Aber ich muss irgendwie betrunken gewesen sein, als ich das bestellt habe.
Ja, klar.
Weil ich habe nicht die eins, ich weiß, vielleicht hast du eine Idee, aber was um Himmels Willen macht man mit zwei Gläsern gekochter Rinderbrust? Was mache ich jetzt damit? Das sieht schlimm aus, ja? Das ist so gekochtes Fleisch halt, weißt du, ist halt so,
ja.
So grau.
Ja, aber macht man das nicht nochmal in Brühe irgendwie?
Ich weiß es nicht.
Ja, das ist doch irgendwie gekochter
Rinderbrust. Ich bitte auch die Hörerschaft um Rezepte in den Kommentaren. Ich habe die Gläser rausgeholt und habe gedacht, was ist das? Ist ja widerlich. Warum habe ich das denn bestellt?
Nö, das würde ich, das ist ja im Prinzip zum Beispiel ein sehr klassisches Wiener Essen, ja. Also das ist ja ein bisschen wie nennt man es denn jetzt?
Tafelspitz.
Tafelspitz, ja. Genau, das geht so in die Richtung Tafelspitz. Das würde ich in der Brühe weit nochmal kochen, wenn die nämlich dabei war. Mhm. Und dann mit Meerrettich. Perfekt. Und Bouillonkartoffeln, ja. Super. Ja, also das würde ich definitiv mit Meerrettich ausprobieren und mit Kartoffeln und Feierabend. Das ist super lecker.
Ja.
Und dazu kannst du
gekocht kannst ist
in
es
Hessigheim,
ja
schön in Hessigheim trinken oder einen grünen Veltliner oder einen Silvaner, passt dazu auch sehr gut. Also gerade was so ein bisschen Würze auch hat neben der Frucht.
Aha.
Ja. Stark.
Ja, aber okay. Ja. Aber das sieht so fies aus im Glas.
Naja. Ja.
Okay. Ich habe heute ein Focaccia gebacken und es ist mir misslungen, aber nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ich habe den Teig, also auch aus Lutz Geislers Buch, ne, den Teig angesetzt und habe verpeilt, den zu dehnen und zu falten. Und das macht ja schon was, wenn man das vergisst. Ne? Also der war hinterher wesentlich flüssiger, wesentlich glitschiger, wabbeliger.
Oh, ja. Irgendwie.
Und ich habe ihn jetzt halt trotzdem ausgebacken. Es ist okay, also es schmeckt okay und so, aber es ist halt diese, ne, man drückt da ja so schön diese Löcher rein, es hat nicht funktioniert, weil der halt immer wieder hochgekommen ist und so.
Ah ja, ja, ja.
Aber super, also kann ich auch nur empfehlen. Und jetzt weiß ich endlich, was ich mit dem ganzen scheiß Dinkelmehl mache, was ich hier habe. Weil als es kein Mehl gab, habe ich 2 Kilo Dinkelmehl gekauft, weil ich dachte, hast du wenigstens ein bisschen was zum Backen.
Aber du kannst doch schön auch ein normales Brot backen mit Dinkel, ist doch super.
Ja, aber will ich halt nicht.
Ach so.
Ich will halt mein Weizenbrot.
Ja, aber das funktioniert ja ähnlich gut.
Also ja, ich weiß, ich hab auch schon damit gebacken, aber irgendwie finde ich...
Also ich habe jetzt das erste Ciabatta gebacken.
Oh!
genau, das ist auch sehr schön geworden, aber es ist halt noch nicht so luftig, wie man das so allgemein hat. Aber vom Geschmack her super.
Ich habe ja irgendwo auch noch ein Baguetteblech rumfliegen. Wahrscheinlich oben auf dem Kühlschrank.
Das
könnte
ich auch mal machen.
Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Dann noch so mit Drehen und... Ne?
Ja, also das mit dem Brot ist schon eine schöne Sache, finde ich.
Ja.
Also jetzt habe ich heute irgendwie das erste Mal Roggen-Weizen-Dinkel-Mischbrot gemacht. Sieht gut aus. Aber ich habe es noch nicht angeschnitten.
Ah.
Oh, die Kada ist im Chat?
Ist sie?
Ja.
Was steht denn da? Bottle Stops oder auf eine Pizza? Bottle Stops, was ist das denn?
Bottle Stops ist Jerome Heinz.
Was?
Bottle Stops, der hat Weinreisen.
Ach das.
Namens Bottle Stops gemacht, was er natürlich jetzt seit Monaten nicht mehr machen kann. Genau, der hat ja meinen Podcast im Januar,
Februar
gesponsert, bis es dann natürlich nicht mehr ging, weil er ja nicht mehr reisen kann und wir ja auch unsere Tour nicht machen konnten und so weiter und so fort leider. Ja.
Zupfen und mit Ziegenkäse und grünem Spargel auf eine Quiche, schreibt Bottle Stops in den Chat.
Ah.
Gute Güte.
Mhm.
Ich hätte dann einfach mal auf dieses Ciabatta, Focaccia werfen sollen, als bevor ich das gebacken habe, ich Idiot.
Ja.
Naja.
Naja.
Was du machst, alles verkehrt.
So, Blaufränkisch, Lemberger.
Ach, Lemberger ist Blaufränkisch.
Ja, genau. Und ich würde sagen, also in meiner Meinung nach ist ja Blaufränkisch, also vor allen Dingen jetzt Blaufränkisch, weil es in Österreich meiner Meinung nach mehr interessante Blaufränkisch gibt als Lemberger in Deutschland, wobei sich das eben auch ändert, gerade wenn man sowas jetzt auf dem Gleis hat, finde ich eine der schönsten Rotweinsorten eigentlich in Europa. Die ist halt total lange verheizt worden, weil man aus ihr irgendwie so Weine machen wollte wie in Parker Bordeaux, also sehr konzentriert, extrahiert, spät gelesen, kleines Holzfass, bam, bam, bam. Ja. Und mittlerweile gibt es halt doch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, nee, machen wir anders, machen wir früher gelesen, eben keine nichts Extrahiertes, sondern eben den Wein, wenn man so will, burgundischer ausbauen, viel eleganter.
Burgundischer? Viel
Holz, burgundisch, also wie man halt Pinot im Burgund ausbaut, wenn es gut wird. Ja?
Ja.
Das ist ja schon sehr unterschiedlich zu Bordeaux, wie man es heutzutage eben so macht. Bordeaux ist halt viel dichter und also die Rebsorte macht halt beides mit. Also die ist eigentlich sehr flexibel. Aha. Auf diese Ausbauarten. Aber so wie jetzt der Andi Knaus das hier zum Beispiel macht, finde ich sehr schön, weil es halt recht frisch ist. Also deswegen auch das jetzt nicht nur, weil du den im Kühlschrank hattest, sondern ich finde ihn insgesamt eben frisch. Also wenn ich jetzt so an die Säurestruktur rangehe, dann hat er halt schon Holz genommen, das merkt man auch, aber eben.
Aber der wäre auch, wenn er nicht gekühlt wäre, wäre er immer noch frisch, ja?
Ja, finde ich. Also er hat eine frische Säurestruktur, wobei das auch recht seidig ist. Also Tannin eigentlich eher so samtig-seidig, aber die Säure ist schön klar. Und dann hat er, finde ich, sowas richtig schön Pfeffriges. Da sind Nelken mit drin, also sowas sehr Würziges auch. Aber eben nicht diese fetten Süßkirschen, sondern eher die Sauerkirschen. Also da blitzen überall so irgendwo die Säurenoten auf, ja, finde ich. Und das gefällt mir eigentlich an dem Wein sehr, sehr
gut. Mir nicht.
Ah, ja.
Ist überhaupt nicht der Stil, also das ist überhaupt, also der schmeckt sehr gut, aber würde ich keine zweite Flasche von nehmen. Also das ist,
okay,
ist ein schöner Wein und aber ich weiß ja, Rotwein und ich sind ja eh nicht so die großen Freunde.
Ich weiß.
Da muss eh immer was Besonderes passieren, aber also er ist schon gut. Ich kann schon sehr gut, sehr anerkennen, dass er gut ist, aber ich mag auch keine Sauerkirschen. Ich mag auch keine Johannisbeermarmelade und so weiter. Das ist ja. Aber dafür waren die Weißen umso besser. Also.
Ja, ist doch gut. Ich mag es total gerne trinken. Also ich mag diese Verbindung aus Würze und dieser
Säure, ja.
Ja, dieser säuerlichen Frucht. Also ich mag einfach säuerliche Frucht. Sauerkirschen, Berberitzen, rote Johannisbeeren. Auch gerne, wenn die sozusagen die Stiele noch mit dabei sind. Also wenn dieses ganz leicht grüne, aber reife mit dabei ist, mag ich gerne. Ich mag das Pfeffrige hier gerne. Ja.
Das Pfeffrige finde ich auch gut. Aber also ja, wie gesagt, ich kann das anerkennen. Das ist so ein bisschen wie weiß ich nicht, irgendwelche Musikstile, die ich nicht mag, wo ich einfach anerkennen kann, dass der Gitarrist ist halt einer der besten Gitarristen der Welt, aber
aber ich höre es mir halt selber
genau, nicht ich kann an. Die Red Hot Chili Peppers ertrage ich halt nicht. Ne? So. Und ich weiß auch gar nicht, ob das der beste Gitarrist der Welt ist, egal.
Ja, ist auch egal.
Aber es ist schon interessant, also diese, ja, was du sagtest, die Pfeffrigkeit und die Säure.
Genau. Also das ist
Schöner Wein, ich schütte ihn trotzdem mal weg.
Ja, mach's mal. Also.
Oh, ein Sauvignon Blanc.
Genau, Sauvignon Blanc, also Zimmerle nochmal, Jens Zimmerle ist der die Weine macht und der hat so ein Fable auch für einfach französisches Weinmachen und französische Rebsorten auch. Der macht auch Chardonnay und ich glaube, der macht auch Merlot und so ein bisschen diese eben Bordelaiser Rebsorten und Chardonnay gibt es bei Knaus auch. Also Chardonnay ist echt im Kommen in Deutschland.
Oh, geil. Trink bitte mal gegen den Lemberger den Sauvignon Blanc. Also einen Schluck Lemberger, danach ein Sauvignon Blanc. Dann wird der Sauvignon...
Vermischt sich das, oder wie?
Naja, der Sauvignon wird dann sehr süß im ersten Moment. Und das macht nochmal richtig Spaß.
Holgi trinkt gerne süß.
Genau, ja, mache ich ja wirklich gerne. Ich trinke ja gerne so Auslesen und Scheiß. Auslese.
Machen wir vielleicht in der übernächsten Sendung.
Ja, immer her damit. Trockenbeeren Spätauslese. Güldene Abzleite.
Oh. Andi Knaus, also wenn man auf die Webseite schaut, die haben auch ein sehr schönes ziemlich modernes Weingut da in die Landschaft gesetzt, aber was irgendwie total schön in die Landschaft passt, finde ich, und auch jetzt keinen typisch württembergischen Stil pflegt, sondern doch einen recht modernen. Das Weingut gibt es seit 95 erst, also die Eltern haben irgendwie angefangen und er hat irgendwie übernommen. Aha. 18 Hektar Weinberge. Aber die Reben sind halt schon älter, also die haben irgendwie alte Reben aufgekauft sozusagen. Er macht auch Sauvignon Blanc, also es ist auch so eine Mischung aus typischen württembergischen Rebsorten und eben das, was aus Frankreich irgendwie so ein bisschen mit dazugekommen ist.
Aha.
Und ja, hatte ich ja gesagt, also in Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung. Und ja, ich finde, es ist ein, wie gesagt, es ist eine, ich finde, er baut, baut das Holz einfach sehr schön ein in seine Weine, also jetzt stellvertretend hier im Lemberger, dass man einfach davon auch so eine Idee an, von Holz hat, aber eben nichts, was irgendwie in einer Form dominant wäre.
Aha.
Und Kada sagte irgendwie noch, da ist Minze drin, finde ich auch. Das ist echt so eine schöne, ja, schöne Minze, die da oben drüber liegt. Das überhaupt hat das sowas, also je länger das im Glas ist, desto medizinaler wird der Wein eigentlich.
Medizinal, ja. Das ist schön. Ja, das, so war, ja, das passt sehr gut. Ja, genau.
Diese haben Kräuternoten.
Ja, ja. Okay, gucken wir nochmal. Wir wollen ja mal nicht so sein.
Für mich könnte er fast noch ein bisschen mehr Grip am Gaumen haben. Also für dich nicht, aber für mich könnte er noch ein bisschen mehr Tannin haben. Eigentlich so ein bisschen mehr.
Nee, hat er genug.
Kickt,
hat er genug.
Findest du?
Ja, ja, ja.
Ja.
Doch, nee, hat er genug.
Gut.
Gut, wenn du das sagst, wenn ich das sage.
Ja, das ist dreimal Württemberg und irgendwann machen wir in den nächsten Monaten nochmal irgendwie vielleicht nochmal ein oder zwei Weingüter solo sozusagen, wo, mhm, wo wir nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können, weil ich finde wirklich, das ist, also es ist jetzt nicht untypisch, glaube ich, dass du das jetzt nicht wusstest, dass da irgendwie gute Weine gemacht werden, weil es einfach überhaupt nicht auf dem Fokus, also im Fokus ist bei ganz vielen Leuten.
Gute Weißweine werden da gemacht.
Ja, weil es halt so, also immer noch überdeckt wird eben von dem ganzen anderen, was da so herkommt, wenn man es überhaupt irgendwie mitbekommt. Ne?
Ja.
Das hat ja immer zur Folge, wenn irgendwie 80% aus Genossenschaften kommen, die jetzt nicht so super spannende Weine machen, dass jetzt auch so einschlägige Sommeliers oder bessere Restaurants dann ja auch nicht nach Württemberg schauen. Ja?
Ja.
Das ist ja, weil das halt schon besetzt ist mit irgendwas und das tut dem Ganzen halt Unrecht. Das hat sich auch verändert. Ne? Also ich habe Württemberg kennengelernt mit Stuart Pigott's Wein spricht Deutsch. Ne?
Ja.
Oder wann hat er das geschrieben? Meine,
also der hat, ja, letztes Jahrtausend oder so ähnlich. Ja,
ja, ja. Ja, 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 oder Anfang dieses Jahr.
Ja.
Und also damit hat er, also mir echt damals eine 2.7 Erstveröffentlichung, okay, ist mal 2.7. Also für, noch in vielen Ecken echt eine neue Welt erschlossen. Da war er schon ziemlich weit vorne mit vielen Gebieten. Also das hat er ja auch nicht alleine geschrieben, aber da waren eben so Leute wie Schneidmann und Beurer und so, wo wir uns dann im Zweifelsfall nochmal mit beschäftigen können, waren, und Aldinger und Ellwanger, die waren damals halt schon richtig gestartet, aber eben gestartet, noch nicht so tief drin, aber jetzt mittlerweile halt.
Ah.
Das ist schon toll. Ja.
Ja, wieder schöne Auswahl.
Danke.
Also, wobei, also den Kracher von letztem Mal, also, aber das war auch nur wirklich, ja.
Wochen meinst du jetzt?
Ja, ja, überhaupt, das ist die komplette letzte Sendung. Das,
ja,
da hätte ich mir ja irgendwie, weiß ich nicht, von jedem Wein, den wir getrunken haben, irgendwie einen 18er in den Keller packen können oder sowas. Das,
ja. Ich habe schon die nächste Sendung online.
Ja.
3.6.
3.6.
Mhm.
Das ist ja in zwei Wochen.
Ja, ja, das sind zwei Wochen. Ich dachte, wir machen noch zweimal zwei in zwei Wochen.
Ja, also, und dann geht, ne, die zweite Welle los, dann haben wir einen guten Grund, weiter alle zwei Wochen zu machen. Schon okay.
Genau. Ich habe die Sendung mal mit Bitches Brew & Co. überschrieben.
Weil, was? Wie?
Ja, Bitches Brew. Also einer der drei Weine heißt Bitches Brew.
Wo bist du jetzt eigentlich gerade hingegangen? Geh mal, komm mal wieder ans Mikrofon.
Oh, stimmt. ich habe mich gerade einfach mal so zurückgelehnt. Entschuldigung. Also wir trinken drei Weine von Sven Leiner, die Sven Leiner zusammen mit Holger Schwarz von Vinikultur sozusagen als Sonderedition rausgebracht hat.
Aha.
Also wir bestellen bei Vinikultur in Berlin.
Ja.
Und wir trinken Bitches Brew, Pet Nat,
Riesling
Delight und Voyage Voyage, das ist ein Pinot Noir. Und alle drei Weine sind sozusagen Natur ohne Schwefel gemacht. Und fand ich auch mal wieder... dass wir uns damit mal wieder beschäftigen können. Das ist alles aus der Pfalz, Südpfalz.
Ich hatte neulich auch einen wirklich ganz tollen Petnat. Und zwar, ich gucke gerade, den hatte ich bestellt, also bei Maître Philippe. Die haben ja auch Wein. Warte mal, wo haben wir denn hier? Scheiße, wo war denn das? Top-Wein aus Porto da, Petnat. Ich hab's gleich, ich suche den gerade raus. Ich kenne, und zwar Petnat Weiß, Uivo Folias de Baco. Aus dem Douro kam der.
Ja.
Ich kenne Petnat als relativ dünn, ist ein bisschen das falsche Wort, aber als relativ verhaltenen Wein. Also Petnat, ich habe noch nie einen üppigen Petnat getrunken, sagen wir mal so rum.
Ja.
Und dieser Douro, der war dermaßen geschmackreich. Also das war wirklich, also kann ich nur empfehlen, also den sich zu bestellen. Ich kann sowieso nur empfehlen, bei Maître Philippe zu bestellen.
den habe ich tatsächlich in Amaduro selber schon mal getrunken. Also
Der feine Herr.
Auf einer Weinmesse vorletztes Jahr im Februar.
Ja, erinnerst du dich, wie du den fandst? Weil ich war sehr begeistert
von dem Zeug. Ja, ich fand
den ziemlich
gut. Und das ist nämlich von einem Weingut, was ich schon mal, wo ein Freund von mir schon mal vor 10 Jahren oder so Weine mitgebracht hatte. Und Olcho de P ist es, wenn ich mich jetzt nicht schwer irre. Und der hat jetzt sozusagen noch so eine zusätzliche Marke oder Richtung halt gemacht mit diesen Uivo Naturweinen sozusagen. Ja. Ja. Ja, witzig. Das gibt's also bei Maître Philippe.
Ja.
Folias de Baco. Ja, genau, das ist das. Ja, fand ich ziemlich gut. War echt schön.
Also mich hat das echt beeindruckt. Also weil ich habe bisher, wie gesagt, Petnat war immer so ein bisschen so, ja, so ein bisschen wässrig, dünn. Also immer gut, aber also ich hatte noch keinen schlechten Petnat, aber war immer irgendwie so, dass ich dachte, boah, das ist ein bisschen mehr Bums hätte haben können, ein bisschen mehr Kante, ein bisschen mehr weiß der Geier was. Ja.
Ja,
ja, dann gehen wir jetzt nach Hause. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich es hinkriege, der Frau die Weißweine vorzuenthalten.
Ah, sitzt hier um die Ecke.
Ja, jetzt nehmen wir an. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Warte mal, wann war die nächste Sendung?
Nee, noch Fragen aus dem Chat.
Fragen aus dem Chat? Ah ja, genau, da können wir mal gucken. Wo haben wir den Chat denn?
Ich habe, wer war denn aus Bad Mergentheim drumherum? Achso, das war...
Irgendwer war aus Bad Mergentheim.
Genau.
Wer
war das denn nochmal?
Weiß ich auch nicht mehr, aber das sollen die im Chat mal unter sich ausmachen.
Ja, genau.
Weil das interessiert nämlich die Leute, die das hier als Podcast hören, und das sind die meisten, interessiert das immer so einen feuchten Kehricht. Nee, aus dem Chat keine Fragen. Interessant. Sonst ist da immer mal die eine oder andere Frage. Wird das jetzt hier so eine Profi-Veranstaltung oder was?
Ich trinke jetzt nochmal Hässlichheim, genau.
Hässlichheim. Das war der mit dem Korken, ne? Ja, genau.
Ja, die schlanke Flasche.
Die schlanke Flasche.
Die Rieslingflasche.
Mit dem Korken. Traditionalistenflasche.
Ja, nachdem die Leute jetzt schon, also rüberschwenken zum Podcast mit Daniel Wagner, werden die immer mehr zum Profitrinker, das stimmt schon. Und natürlich dadurch, dass es dann alle 2 Wochen läuft und wenn ich dann zwischendurch auch noch eine Sendung mache, dann wird es natürlich auch mal nochmal enger, ne?
Ja. Ich glaube, mein Favorit ist der Sauvignon.
Ist der Sauvignon?
Ja.
Und meiner ist der Riesling.
Ja, ja.
Das finde ich einfach den Knaller, weil der
jetzt denke ich gerade, ich hätte mehr von dem Sauvignon bestellen sollen.
Aha.
Ja, der Riesling ist feiner, ne? Der ist eleganter irgendwie, aber.
Ja, aber der hat halt auch nochmal eine ganz andere Textur am Gaumen.
Ja.
Ist einfach, der ist stoffiger.
Ja, aber von dem habe ich zum Beispiel dann irgendwann, hätte ich von dem genug. Und von dem Sauvignon würde ich halt auch noch eine dritte Flasche aufmachen können.
Mhm. Ja, das ist bei mir genau umgekehrt so,
okay.
Witzigerweise. Ah, ja. Ja, ja. schön, schön. Ja, ich bin selber begeistert.
Ja, das hast du fein gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause. Ach nein,
nach Hause.
Da sind wir ja schon.
Ja, ich ja noch nicht. Ich muss noch mal mich aufs Fahrrad schwingen.
Weil ja,
ich
gut, das ist ja
vom Büro aus gemacht.
Ja. Lovely Hamburg und dann kommst du an diesen ganzen Hipster-Läden vorbei und kannst dann noch irgendwelche tollen Tees und sowas.
Nee, ich kann jetzt gegenüber in die kleine Brunnenstraße gehen. Die hat ja jetzt wieder geöffnet.
Ja.
Und mal gucken, was da so Sache ist.
Ach so, das war dieser kleine Caterer, ne?
Ja, das ist das kleine Restaurant bei mir gegenüber von der... Ja. Vom Büro, was ich so gerne mag. Ja.
Ach stimmt, genau. Da haben wir auch schon mal gesessen, genau.
Wo ich so wahnsinnig gerne Mittag gegessen habe und die das nicht mehr machen seit letztem Mai. Genau.
Moment mal, wann ist die nächste Sendung? Haben wir überhaupt schon darüber verhandelt, wann die nächste Sendung ist?
3.6. ja.
Echt? Habe ich mir gar nicht eingetragen. Warte, mach ich mal.
Oh. Ha,
siehst du? So, 3.6. Ja, aber ich, 3.6. und dann, 1, 2, und dann erst wieder am 24.6.?
Ja, ich glaube schon.
Warum haben wir denn 3 Wochen dazwischen? Das ist aber unüblich.
Das ist irgendwie unüblich, ja.
Das stimmt, weiß der Geier, aber, was da der Grund war. Ah, egal, komm. Das ist ja schließlich kein Laber-Podcast hier. Das ist ja eine seriöse Veranstaltung. Christoph.
Holger.
Komm gut heim. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Und danke euch für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.